Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu min ash-shaytan ar-rajim.
Und nun zu mit einer an einigen Stellen kleine Interpretation versehenen Übersetzung der Verse. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Wehe dem Lästerer, Verleumder, der Reichtum scheffelt und diesen immer wieder aus lauter Lust und Gier aufs Neue berechnet und wähnt, sein Reichtum mache ihn unsterblich. Doch so ist es nicht, bald schon wird er in das Verzehrende gestoßen werden. Was aber weißt du, was das Verzehrende ist? Es ist das hochlodernde Feuer Gottes, dessen Flammen die Herzen erfassen, sich über ihnen schließen in hochgestreckten Säulen, sodass es kein Entrinnen gibt.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastore.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastore.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 21. Dezember 2023, gleich den 30. Asar 1402, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Terrorkommandos in der zionistischen Armee«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran, Region nähert sich allmählich einem Waffenstillstand in Palästina. Iran ruft Schwedens Gesandten wegen lebenslanger Haftstrafe für ehemaligen Beamten vor. UN bezeichnet Israels Angriffe auf Gesundheitssektor im Gazastreifen als sadistisch. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran, Region nähert sich allmählich einem Waffenstillstand in Palästina. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian gab an, die diplomatischen Bemühungen in der Region Westasien für einen erneuten Waffenstillstand in Gaza, wo das israelische Regime die Palästinenser seit 75 Tagen unter Druck setzt, seien intensiviert worden. Die diplomatischen Verhandlungen zeigen, dass sich die Region allmählich auf einen Waffenstillstand zubewegt, sagte Amir Abdollahian Reportern während einer Reise nach Katar am Mittwoch, wo er Gespräche mit katarischen Behörden und palästinensischen Widerstandsbeamten führte. Der Minister sagte, das Ziel der regionalen Bemühungen um einen Waffenstillstand in Gaza bestehe darin, der katastrophalen Situation in dem Gebiet ein Ende zu setzen oder zumindest die Qualen des palästinensischen Volkes zu lindern. Er erklärte, dass die Vereinigten Staaten als Hauptunterstützer des israelischen Regimes in seinem Krieg gegen Gaza behaupten, vor Beginn des neuen Jahres einen Waffenstillstand in Palästina auszuhandeln. Er sagte jedoch, dass die USA kein dauerhaftes Ende der Feindseligkeiten in Gaza anstreben. Der iranische Spitzendiplomat äußerte diese Bemerkung Stunden nach seinem Treffen mit dem Leiter des Hamas-Politbüros Ismail Haniya in Doha, dem vierten Treffen dieser Art zwischen den beiden seit Beginn der israelischen Aggression gegen Gaza Anfang Oktober. Später am Mittwoch traf Amir Abdollahian den katarischen Außenminister und stellvertretenden Premierminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, um die aktuelle Lage in Gaza und die regionalen Bemühungen, um einen Waffenstillstand in dem Gebiet zu besprechen. Fast 20.000 Menschen wurden getötet, seit Israel am 7. Oktober seinen groß angelegten Militäreinsatz in Gaza begann. Iran ruft Schwedens Gesandten wegen lebenslanger Haftstrafe für ehemaligen Beamten vor. Das iranische Außenministerium hat Schwedens Geschäftsträger einbestellt, um gegen die lebenslange Haftstrafe zu protestieren, die gegen einen ehemaligen iranischen Beamten wegen seiner angeblichen Rolle bei der Hinrichtung einiger MKO-Mitglieder in Iran in den 1980er Jahren verhängt wurde. Ein schwedisches Berufungsgericht bestätigte am Dienstag, die im Juli letzten Jahres gegen den 62-jährigen Hamid Nuri wegen angeblicher Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und Mord verhängte Gefängnisstrafe. Am Mittwoch äußerte der Generaldirektor für Westeuropa im iranischen Außenministerium sein Bedauern darüber, dass das Gericht Behauptungen der berüchtigten Mujahedin-Echar-Organisation als Beweismittel angeführt hatte. Es ist bedauerlich, dass leere Behauptungen von Einzelpersonen und einer Gruppe, die seit Jahrzehnten die abscheulichsten terroristischen und menschenfeindlichen Taten gegen die Menschen in Iran, im Irak und in Europa begangen haben, vor einem Gericht mit Mindeststandards für ein faires und rechtliches Verfahren angeführt werden, bei dem rechtliche Mechanismen missbraucht werden dürfen, um die politischen Ziele toxischer und destruktiver Strömungen zu verfolgen. Heißt es in der Erklärung, wie der Beamte des Außenministeriums bei dem Treffen sagte. Der hochrangige iranische Diplomat erklärte, das Urteil beweise erneut die Doppelmoral der westlichen Länder, die behaupten, sich weltweit für Menschenrechte einzusetzen. Die Verfolgung der Ziele anti-iranischer Terroristen und Separatistengruppen und einer Gruppe, deren Hände mit dem Blut von mehr als 17.000 Iranern befleckt sind, hat einmal mehr die Doppelmoral von Menschenrechtsaktivisten bewiesen, sagte er. UN bezeichnet Israels Angriffe auf Gesundheitssektor im Gazastreifen als sadistisch. Die Vereinten Nationen haben Israels Angriffe auf den Gesundheitssektor des blockierten Gazastreifens als sadistisch verurteilt, während die Zahl der Todesopfer in dem vom Krieg heimgesuchten palästinensischen Gebiet 20.000 überstieg und der UN-Sicherheitsrat die Abstimmung über dringend benötigte Hilfe verzögert. In einem Beitrag auf X am Mittwoch warnte Francesca Albanese, UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, dass die Angriffe des Regimes in Tel Aviv auf das Gesundheitssystem des dicht besiedelten palästinensischen Teils die sadistischsten Formen angenommen hätten. Der Angriff der israelischen Besatzungstruppen auf das Gesundheitssystem im Gazastreifen nimmt die sadistischsten Formen an. Krankenhäuser und medizinisches Personal sind heilig, besonders in einer Zeit großer Zerstörung, Leid und Verzweiflung, wie diesem sinnlosen Krieg gegen die Menschen in Gaza, sagte sie. Albanese's Warnung erfolgt inmitten der anhaltenden Raketenangriffe des Regimes auf Krankenhäuser und Gesundheitspersonal im gesamten Gazastreifen, trotz weltweiter Proteste. Anfang dieser Woche sagte Ärzte ohne Grenzen, 6 ihrer Mitarbeiter seien unter Krankenhausangestellte und Patienten gewesen, die von einmarschierenden israelischen Truppen nach der Übernahme des Al-Auda-Krankenhauses entkleidet, gefesselt und verhört worden seien. Das Krankenhaus steht weiterhin unter militärischer Belagerung, sodass der gesamte nördliche Teil des Gazastreifens keinerlei medizinische Versorgung mehr hat. Hamas-Führer Hania besucht Ägypten, um über neuen Waffenstillstand in Gaza zu sprechen. Der Leiter des Politbüros der Hamas ist nach Ägypten gereist, um einen möglichen neuen Waffenstillstand in Gaza zu besprechen, der einen Gefangenenaustausch und die Lieferung weiterer Hilfsgüter nach Gaza beinhaltet. Es wurde erwartet, dass der in Katar ansässige Ismail Hania Gespräche mit dem ägyptischen Geheimdienstchef Abbas Kamel führt. Bevor Hania Katar verließ, traf er den iranischen Außenminister Hossein Amir Abdullahian. Der palästinensische islamische Dschihad sagte am Mittwoch außerdem, dass eine Delegation der Bewegung unter der Leitung von Generalsekretär Ziad Nasrallah in den kommenden Tagen Ägypten besuchen werde, um Möglichkeiten zur Beendigung der Aggression und ein Gefangenenaustauschabkommen zu besprechen. Die Erklärung fügt hinzu, dass ein möglicher Gefangenenaustausch im Rahmen eines politischen Prozesses stattfinden werde, der von den Kräften, die das palästinensische Volk unter Führung der Hamas vertreten, vereinbart werde. Der Präsident des israelischen Regimes sagte am Dienstag, dass man zu einer weiteren Pause bereit sei und zusätzliche Hilfe nach Gaza zulassen würde, um die Freilassung von Gefangenen zu ermöglichen. Katar half letzten Monat bei der Vermittlung eines einwöchigen Waffenstillstands, bei dem 80 israelische Gefangene im Austausch gegen 240 palästinensische Gefangene freigelassen wurden. Doch dieser Waffenstillstand scheiterte und die Hamas machte dafür Netanyahu verantwortlich. Die Bewegung erklärt, sie sei bereit, in Gaza festgehaltene israelische Militärgefangene freizulassen, als Gegenleistung für die Freilassung aller in israelischen Gefängnissen festgehaltenen Palästinenser. Houthi. Streitkräfte zielen im Falle eines Angriffs auf Jemen auf US-Kriegsschiffe im Roten Meer ab. Der Leiter der jemenitischen Widerstandsbewegung Ansarullah sagte, die Streitkräfte des Landes würden nicht zögern, US-Militärkriegsschiffe im Roten Meer anzugreifen, wenn Washington und seine Verbündeten Militärschläge gegen den Jemen durchführen. Sayed Abdul Malik al-Houthi machte diese Bemerkungen am Mittwochabend in einer im Fernsehen übertragenen Rede, die live aus der jemenitischen Hauptstadt Sana'a übertragen wurde. Er betonte, dass die jemenitischen Streitkräfte damit beginnen würden, Marschflugkörper auf US-Militärschiffe abzufeuern, falls die neu gebildete maritime Taskforce im Roten Meer eine feindliche Aktion unternehmen oder den Jemen angreifen sollte. Der Ansarullah-Chef riet den Mitgliedsländern der Koalition außerdem, ihre eigene Sicherheit nicht auf Kosten der Interessen des israelischen Regimes zu opfern. Er wies weiter darauf hin, dass die jemenitischen Streitkräfte weiterhin zur Unterstützung der Palästinenser im Gazastreifen Schiffe in israelischem Besitz und auf dem Weg nach Israel angreifen werden, fügte jedoch hinzu, dass sie keine Bedrohung für andere Handelsschiffe darstellen würden, die auf der Wasserstraße fahren. Die USA versuchen, das Rote Meer zu militarisieren, um die Interessen des zionistischen Feindes zu schützen. Washingtons Maßnahmen zur Unterstützung der Zionisten werden definitiv die Sicherheit und Stabilität in der Region gefährden, sagte der Ansarullah-Führer. Der Ansarullah-Chef kritisierte die USA außerdem scharf dafür, dass sie das israelische Regime bei seinen Gräueltaten gegen Palästinenser im Gazastreifen unterstützten und sagte, Washington sei mitschuldig am Massaker an palästinensischen Kindern und Frauen. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 5 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz minus 1 Grad, Mashhad 1 Grad, Isfahan 1 Grad, Shiraz 5 Grad und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamid Reza Fouladi anlässlich des Yalda-Festes mit dem Titel Shabe Chele, das heißt die Chele-Nacht.
تبسم قشنگ وقت مهربونی با دلای تنگ شب خلوت دلایی که همیشه صاف و ساده است مثل دریا بی رنگ صاف و ساده است مثل دریا بی رنگ
شب
یلدا
شب میلاد زمین
وقت گل کردن های برده
لحظه
هایی که پر از تنین حرفه لحظه هایی که پر از تنین حرفه شب کوچه بی صدای فصل پاییز وقت هم زبونی با دلای پیره وقتی یلدای پیام عاشقانه لحظه هامون بوی آسمون میگیره لحظه هامون بوی آسمون میگیره قصه ی واسدکای شب یلدا قصه ی زمزمه ی دعوت و همیشه چشم بعد از خونه هامون
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Liebe Hörerfreunde, in diesem Teil unserer Sendereihe erfahren Sie mehr über Pire Herod, der im 11. Jahrhundert nach der Hijra gelebt hat, Abdullah Ansari hieß und ein iranischer Exeget, Hadithologe und Mystiker war. Abu Ismail Abdullah ibn Mansur Ansari ist nach islamischer Zeitrechnung 1396 nach der Hijra in Kohanduz in Nordost-Iran zur Welt gekommen. Den wichtigsten Beitrag, den er zu der mystischen Lehrschule von Khorasan leistete, war eine neue Gliederung der mystischen Stufen, die Moral und Lebensweise mit einbezog. Wir sagten, dass Khwaja Abdullah Ansari der Erste war, der persische Reimprosa schrieb. Es werden Abdullah Ansari viele Werke zugeschrieben, aber nicht alle passen zu ihm. Die Werke, die er tatsächlich verfasst hat, lassen sich aufgrund seiner typischen Schreibweise und der besonderen Merkmale von denen unterscheiden, die nicht von ihm stammen. Das berühmteste unter den Werken, die von Khwaja Abdullah Ansari erhalten geblieben sind, ist der Munajat-Name, das Buch der Anrufungen. Es erfreut sich besonderer Beliebtheit. Viele im Iran, die dieses Buch begeistert lesen, wissen gar nicht, wer es geschrieben hat. Einige von diesen Anrufungen kennen sie sogar auswendig, zum Beispiel diesen Ausschnitt: Elahi, Yektai Bihamtai, Qayyume Tawanai, بر همه چیز بینایی، در همه حال دانایی، از عیب مصفایی، از شریک مبرایی. او گوت، دو بست نور اینه، اونه گلیشن، بشتندیش و مختیش، alles sehend و immer alles wissend، rein von Fehlern، ohne einen Teilhaber. و an anderen Stellen heißt es weiter: الهی، چه زیباست ایام دوستان با تو، چه نیکوست معاملت ایشان در آرزوی دیدار تو، چه خوش است گفتگوی ایشان در راه جستجوی تو. او گوت، وی شون است دی زایت در فرینده میت دیر، وی گوت است ایر هندل دین سی میت دیر اینگین ام دین ونش نخ اینر بگیگنونگ میت دیر زو فورویکلیشن، وی شون است داس واس سی اف در سوخه نخ دیر ساگن. Der Munajat-Name von Khwaja Abdullah ist in Farsi verfasst und enthält mystische und weise Worte dieses Literaten. Es gibt mehrere Manuskripte von diesem Werk. Das wichtigste davon ist das Exemplar in der Hagia Sophia-Bibliothek. Es wurde 1855 nach der Hijra im 15. Jahrhundert nach Christus in der Nasr-Schönschrift geschrieben. Im Jahre 1940 erschien der Munajat-Name zum ersten Mal im Anhang von anderen Texten Khwaja Abdullahs. Er wurde in Teheran gedruckt, was dem Sufi Sultan Hussein Tabandeh Gonabadi zu verdanken ist. Nach einer Überarbeitung und der Verfassung eines neuen Artikels brachte Wahid Asgerdi das Buch im Jahre 1970 erneut heraus. Unabhängig davon wurde Munajat-Name im Jahre 1962 in Kabul veröffentlicht. Die wichtigste Druckausgabe des Werkes ist die des afghanischen Literaturforschers Dr. Muhammad Saruf Maulai. Er veröffentlichte sie 1998 im Rahmen der Sammlung von persischsprachigen Abhandlungen des Khwaja Abdullah Ansari. Es sind außerdem mehrere Übertragungen des Munajat-Names ins Englische erschienen. In der Forschung ist man zu dem Ergebnis gelangt, dass das Werk Munajat-Name von Khwaja Abdullah Ansari sein muss. Zu diesem Ergebnis gelangten die Forscher, weil sie Ähnlichkeit mit dem Stil, der Struktur und der Ausdrucksweise in anderen Werken dieses Literaten feststellten und weil einige Passagen aus dem Munajat-Name auch in anderen Werken von ihm wiederholt werden. Die kurzen mystischen Weisheiten und Ausschnitte aus seinen Anrufungen sind gemäß Ansicht der Literaturwissenschaftler in den darauffolgenden Jahrhunderten von seinen Anhängern zum Munajat-Name zusammengefasst worden. Dieser Elahi-Name, wie der Munajat-Name auch heißt, zählt zu den ältesten und bedeutendsten mystischen Texte auf Persisch und umfasst in Gestalt von Reimprosa die Anrufungen und Gebete und die begeisterten mystischen Worte eines gottliebenden Menschen. Dieses Werk ist daher sowohl wegen seiner Mystik als auch literarisch gesehen von großem Wert. Khwaja Abdullah Ansari ist der Erste, der die hohen Inhalten der Mystik in die Gestalt der Reimprosa gebracht hat. In seinem Munajat-Name verbindet er wohlklingendes Wort mit hoher mystischer und religiöser Bedeutung. Kennzeichnend für seinen Stil ist seine Vorgehensweise. Als erstes erklärt er in einer flüssigen, rhythmischen Prosa einen Inhalt und bringt daraufhin den gleichen Inhalt erneut in ansprechender, dichterischer Weise, wodurch er den Sinn noch einmal hervorhebt. Dabei entsteht kein Spalt zwischen den verschiedenen Bestandteilen seiner Rede, sondern sie wird nur noch schöner, da Prosa und Poesie inhaltlich in Beziehung zueinander stehen. Diese Schreibweise von Khwaja Abdullah hat einen großen Einfluss auf die mystische Literatur in den nachfolgenden Jahrhunderten gehabt. Thank you. Es folgt ein Ausschnitt aus der Übersetzung des Munajat-Namehs von Frau Professor Annemarie Schimmel zusammen mit dem persischen Original. Elohi, هر که تو را شناخت و علم مهر تو افراخت، هر چه غیر از تو بود بیانداخت. او گوت، این یگلیچر در دیچ ارکند، هد آلس آسر دیر فورفن و فربند. آن کس که تو را شناخت، جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ واس مخت مت زنر زیله در ولچر دیچ ارکند؟ Was macht mit dem Hause, mit Weib und Kindesband? دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی. دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ Du schenkst ihm beide Welten, nachdem du ihn verwirrt. Den du verwirrt, was tut mit den beiden Welten in der Hand? Der Elohi-Name verdient auch das Mittel zur Darlegung eines mystischen Inhaltes Aufmerksamkeit. Dr. Molai, der die Werke von Khaja Abdullah überarbeitet hat, sagt: Wir begegnen der ältesten Anwendung der Reimprosa bei den kurzen Worten der Sufis. Meistens sind sie verschlüsselt und ein komplexer Inhalt wird in einem kurzen Wort und in Reimprosa dargebracht. Und dies ist einer der besten Wege, die mystischen Geheimnisse und Hinweise zu vermitteln. Deshalb haben sich die Sufis mit Erfolg dieser Methode bedient, ihre mystischen Gedanken, Erfahrungen und Lehren darzulegen. Der Elohi-Name ist in den Augen von Forschern auf dem Gebiet der Mystik und des Sufismus hinsichtlich seiner Lehre und Weisheit beachtenswert. Die Überarbeiter und Wissenschaftler, die sich mit den Werken von Abdullah Ansari befasst haben, ordnen seine Worte thematisch nach Mystik, Weisheit und Lehre. Der Munajat-Name wird als eine Auslese aus verschiedenen Werken Khaja Abdullahs betrachtet und daher sind seine mystischen Inhalte vielfältig. Sie umfassen insgesamt mystische Prinzipien und Grundlagen für die praktizierte spirituelle Reise, die Gebote der Religion und die Regeln, welche die Gottesfürchtigkeit steigern. Khaja Abdullah gehörte zu den Sufis, die von der Scharia überzeugt sind, und er war Anhänger der mystischen Saf-Schule, wobei Saf ein besonderer Zustand der Erleuchtung ist, den der Mystiker erreicht, wenn innerlich in die höchstmögliche Nähe zu Gott gefunden hat. In seinem Munajat-Name tritt Khaja Abdullah manchmal wie ein enthusiastischer Mystiker auf und gibt sogar paradoxe und ekstasische Sprüche von sich. Er spricht auch von dem berühmten Hossein Mansur Halaj in seiner Dichtung und sagt: Ich sagte, was Hossein Mansur sagte, aber er sagte es offen und ich verbarg es. Hossein Mansur Halaj war ein bekannter iranischer Mystiker. Er war ein Anhänger der Mystik, in deren Mittelpunkt die Liebe zu Gott steht, und er hing der Sogh-Schule an, wobei Sogh der Begriff für die mystische Trunkenheit ist. Er wurde durch seinen Ruf »Analhaq«, ich bin die Wahrheit, berühmt. Aber gerade dieser Ausspruch kostete ihm das Leben, und er war im 10. Jahrhundert nach Christus zur Zeit der Abbasiden verurteilt und wegen Ketzerei hingerichtet worden. Khaja Abdullah vergleicht sich also mit Halaj, mit dem Unterschied, dass dieser offen seine Gedanken geäußert hat, während Khaja Abdullah ähnliche Gedanken verheimlichte. Es ist charakteristisch für Khaja Abdullah, dass sein Leben lang bestrebt war, nicht die Gebote der Religion zu übertreten. Denn war davon überzeugt, dass der Pfad zu Gott und die Erreichung der Wahrheit ohne Beachtung des Religionsrechtes nicht möglich ist. Der Munajat-Name handelt vor allen Dingen von der Einheit Gottes Tauhid, der Schöpfung und dem in Erscheinung treten des Wesens Gottes sowie von der Liebe und Gnade Gottes. Das sind die wichtigsten mystischen Themen in diesem Werk. Khwaja Abdullah sagt, dass sich der Mensch die Einheit Gottes Tauhid gar nicht vorstellen kann. Er schrieb, Tauhid ist nicht das, was du auf der Zunge hast. Es ist das, was im Herzen ist.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Mohammad El-Mu'tamidi mit dem Titel Yaldo.
تو چله من امسال کدوم شعر و کدوم فال باز یاد اونو زنده کرده حافظ بگو کدوم فال کدوم روز و کدوم سال اونی که رفته برمیگرده آی اونی که رفته برمیگرده امشب کدوم ستاره دلشوره هامو داره دل واپس لبخند اونه کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره تا پشت این در میرسونه تا پشت این در میرسونه تو چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه حافظ نگو تو فال من جدایی افتاده برا همیشه تو چله هر سال من یه جای خالیه که پر نمیشه حافظ نگو تو فال من جدایی افتاده برا همین میشه شبای چله صدام میلرزه دلم میگیره شبای چله خاطره هاشو ازم میگیره دلم دوباره نبودنش رو بهونه کرده یه عمر میگن اونی که رفته بر نمیگرده بر نمیگرده
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Terrorkommandos in der zionistischen Armee. Weiterhin guten Empfang. Das auf Gewalt und Besatzung basierende zionistische Regime hat umfangreiche Sicherheits- und Terroreinheiten errichtet, um diese illegitime Struktur aufrechtzuerhalten. Daher steht die Bildung einer gut ausgerüsteten Militärstruktur ganz oben auf der Prioritätenliste der Entscheidungsträger dieses Regimes. Und die Zionisten widmen ihr mit der Unterstützung der Vereinigten Staaten und ihrer europäischen Verbündeten mehr Aufmerksamkeit als anderen Sektoren. Diese militärische Struktur hat jedoch anstelle der üblichen militärischen Funktionen überwiegend eine terroristische Natur. Im heutigen Beitrag lernen wir einige weitere terroristische Militärkommandos des zionistischen Regimes kennen. Die Maitag-Einheit ist eine spezielle Artillerieeinheit der zionistischen Armee, die 1994 gegründet wurde. Diese Einheit ist als ein Geheimdienst bekannt, der mit einzigartigen Waffen und fortschrittlicher Technologie sowie sehr hoher Einsatzkraft ausgestattet ist. Die Maitag gilt als eines der teuersten Projekte der Artillerie der Armee des israelischen Regimes, weil die Armee viel in sie investiert. In dieser Einheit sind die Qualität und das Können der Kräfte, die Art der Ausbildung, die sie erhalten, und die von ihnen verwendete Ausrüstung sehr speziell. Obwohl die Maitag-Einheit mit der Artillerie der israelischen Armee verbunden ist, unterscheidet sie sich hinsichtlich der Art der Kräfte, Einrichtungen, Ausrüstung und Missionen völlig von der Artillerie der zionistischen Armee. Die Kräfte dieser Einheit führen Operationen aus, die den Aktivitäten der Artillerieeinheiten der Armee des Besatzerregimes ähneln, jedoch nicht mit denen der normalen Artilleriebataillone vergleichbar sind. Die Truppen dieser Einheit werden aus den Mitgliedern der Aufklärungsbataillone und Spezialeinheiten des Heeres ausgewählt, die für die Durchführung besonderer Missionen verantwortlich sind. Manche vergleichen die Maitag-Einheit mit der Moran-Einheit, einer operativen Einheit der Artillerie der israelischen Armee. Die Moran-Einheit fungierte als operative Artillerieeinheit, wurde jedoch 2003 nach 15 Jahren aufgelöst. Moran war eine Einheit unter dem Generalstab der zionistischen Armee und diejenigen, die sich ihr anschließen wollten, mussten dafür sehr schwierige Etappen durchlaufen. Moran war eine Einheit unter dem Generalstab der zionistischen Armee und diejenigen, die sich ihr anschließen wollten, mussten dafür sehr schwierige Etappen durchlaufen. Wer sich der Maitag-Einheit anschließen will, muss zunächst in der Artillerie-Trainingsbasis der Armee des zionistischen Regimes im Süden des besetzten Palästina, Stützpunkt Shiftar, aufgenommen werden und kommt dann in die Freiwilligenphase, um dieser Einheit beizutreten. Außerdem müssen die Probanden eine Ausbildung am Stützpunkt Agrar absolvieren. Die Einstiegsphase in diese Einheit ist sehr intensiv, aber im Vergleich zu den Ausbildungskursen für den Beitritt zu anderen Spezialeinheiten der israelischen Armee weder so lang noch so schwierig. Im Gegensatz zu anderen Spezialeinheiten des zionistischen Regimes hat die körperliche Fitness für den Beitritt zur Maitag-Einheit tatsächlich keine Priorität und die Anwärter müssen in erster Linie über eine hohe Intelligenz und geistiges Fitness verfügen und sich komplexen psychologischen Tests unterziehen, da dieses Regime sie bei komplizierten terroristischen Operationen einsetzt. Außerdem gibt es in der Regel lange persönliche Interviews für die Mitgliedschaft in dieser Einheit. Die Mitgliedschaft in der Mata Reinhardt erfordert das Bestehen einer Reihe intensiver Prüfungen an einem Tag, darunter Trainingsfähigkeiten, körperliche Fitness und direkte persönliche Konfrontation. Männer und Frauen, die für die Mata Reinhardt ausgewählt werden, durchlaufen eine lange Ausbildungsphase, in der sie zu Top-Kanonieren der Artillerie werden und eine anspruchsvollere und professionellere Ausbildung erhalten als ihre Kollegen in anderen Einheiten. Sie bleiben einige Monate in der Trainingsbasis und kommen dann zur Maitag-Einheit. Das Ausbildungsprogramm der Maitag-Einheit umfasst die Schulung besonderer Fähigkeiten und Fachkenntnisse, einschließlich der Verwendung topografischer Karten. In dieser Zeit erhalten die Kräfte eine spezielle Ausbildung im Umgang mit diesen Karten in rauen und bergigen Gebieten. Eine weitere Stufe dieser Ausbildung umfasst die Durchführung terroristischer Operationen. Nach Abschluss dieser Ausbildungsphase begeben sich die Spezialkräfte auf eine 8-monatige Ausbildungsreise, bei der sie Spezialwaffen einsetzen müssen. Anschließend betreten sie den Stützpunkt der Maitag-Einheit und werden offiziell als Mitglied dieser Einheit aufgenommen. Diejenigen, die nicht in die Maitag-Einheit aufgenommen werden, schließen sich den regulären Artilleriebataillonen der Armee des zionistischen Regimes an. Die Geheimeinheit, auch RIF Krie, ist eine spezielle Panzerabwehreinheit, deren Aufgabe darin besteht, geheime Operationen hinter den Frontlinien des Widerstands durchzuführen. Zu diesen Operationen gehören Angriffe auf Fahrzeuge und gepanzerte Ausrüstung. Die Mitglieder der RIF-Einheit führen ihre Operationen völlig geheim durch und nehmen darüber hinaus auch an Führungskursen für Kampfeinsätze teil. Die Ausbildungsdauer in dieser Einheit beträgt 1 Jahr und 4 Monate. Während dieser Zeit erhalten die Personen eine intensive Ausbildung im Bereich des Kampfes in komplexen und gefährlichen Situationen. Diese Kräfte erhalten auch eine spezielle Ausbildung, um an unwirtlichen Orten auf gepanzerte Ausrüstungen der Widerstandsfront zu zielen und Panzerabwehrraketen einzusetzen, sowie gepanzerte Fahrzeuge und Hummer-Jeeps und so weiter zu tarnen und zu fahren. Die RIF-Einheit setzt oft Panzerabwehrraketen ein, darunter die B-300, eine verbesserte Version der berühmten RPG, russische Handpanzerabwehr-Granatwerfer. RPG ist ein schultergeschütztes Raketensystem, das mehrfach geladen werden kann. Die B-300 wird von zionistischen Militärindustrieunternehmen hergestellt und kann von einem Werfer abgefeuert werden, dessen effektive Reichweite etwa 500 Meter beträgt. Die Einheit nutzt außerdem Shibion-Panzerabwehrraketensysteme, die fortschrittlicher als die B-300-Raketen sind und 2 Arten von Raketen abschießen können, von denen eine 800 mm in jedes gepanzerte Fahrzeug eindringen kann. Auch andere Spezialeinheiten der zionistischen Armee, darunter die Yamam-Einheit, Spezialeinheit der israelischen Grenzpolizei, nutzen dieses Raketensystem. Der neueste Raketentyp der RIF-Einheit ist die Spike-Panzerabwehr-Lenkwaffe. Diese Rakete wird vom israelischen Rüstungsunternehmen Rafael hergestellt. Sie wurde 2017 vorgestellt. Diese Rakete kann gepanzerte Ausrüstung durchdringen und hat eine Reichweite von mehr als 5 Kilometern. Bemerkenswert ist, dass die Spike-Rakete aus Kampfflugzeugen und aus einer Entfernung von weniger als 10 Kilometern abgefeuert werden kann. Die hebräischen Medien veröffentlichten kürzlich Nachrichten darüber, dass die israelische Armee Spike-Raketen bei Mordanschlägen auf Kommandeure der palästinensischen Widerstandsbewegung Islamischer Dschihad eingesetzt habe. Diese Informationen wurden jedoch von palästinensischen Quellen nicht bestätigt. Comets ist eine weitere Spezialeinheit der Armee des zionistischen Regimes, die sich auf Technologieüberwachung und fortgeschrittene Geheimdienstoperationen an der 79 Kilometer langen Grenze des besetzten Palästinas zum Libanon spezialisiert hat. Diese Einheit führt in dieser Region viele spezielle Terrormissionen durch. Vor allem nachdem die libanesische Hisbollah fortgeschrittene militärische Fähigkeiten erworben hat, und die Israelis sich durch den Süden Libanons stärker denn je bedroht fühlen. Diese Einheit ist für den Schutz des Grenzzauns im Norden des besetzten Palästinas, also der Grenze zum Libanon, zuständig und überwacht diesen Bereich mit modernsten Überwachungskameras. Die Mitglieder der Comets-Einheit sind auch für den Schutz der Grenzen des besetzten Palästinas zu Syrien verantwortlich, um Angriffe von dort, insbesondere von den durch das israelische Regime besetzten Golanhöhen, zu verhindern. Ähnlich wie am Jahrestag des Nakba-Tages im Jahr 2011. Damals gelang es hunderten palästinensischen und syrischen Jugendlichen, im Grenzdorf Majdal Shams die Grenze zu überqueren und in die besetzten palästinensischen Gebiete einzudringen. Einige von ihnen erreichten damals auch das besetzte Al-Quds, Jerusalem und Jaffa. Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.